Hallo und herzlich willkommen zum QM-Talk, dein Podcast rund um Qualitätsmanagement, Normen und digitale Managementsysteme. Wir, das sind Michael Kornmann von der Firma QS Kornmann und Michael Schiffer von der Firma Tequalis, teilen wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie du Qualitätsmanagement erfolgreich in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Mach dich bereit für eine spannende Diskussion und hilfreiche Ratschläge. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Michael, ich grüße dich. Mikrofon angesteckt, bist du soweit?
Ja, ich bin bereit. Es kann wieder mal losgehen.
Ja, Gott sei Dank. Wir hatten ja jetzt wieder ein Delay drin. Es ist halt, wir merken halt, wir haben es im letzten Podcast schon gehabt, wir merken, das Jahresende naht sich und die Projekte ziehen an.
Genau, der Jahresendspurt ist real.
Ja, kurzer Sidekick zum Thema Jahresendspurt. Ich habe dann mal meinen Jahresendspurt letzte Woche oder jetzt vor ein paar Tagen, wenn es hier rauskommt, ist ein paar Tage länger her, mein Halbmarathon für dieses Jahr jetzt abgeschlossen. Häkchen dran.
Mhm. Ja. Sehr ordentlich.
Ja. QM-Ziel, Laufen eines Halbmarathons im Jahr 2025, da kann ich ein Häkchen dran machen, ist erreicht.
KPI erreicht.
KPI wäre jetzt eine andere Sache. Ein KPI würdest du ja über die Geschwindigkeit ziehen, wahrscheinlich. Weil das willst du ja über die Jahre vergleichen. Du willst ja, ich mache das ja jedes Jahr einer. Von daher wäre es für mich jetzt
kontinuierliche Verbesserung, ne?
Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt eher ein KPI und dann wäre der KPI wahrscheinlich der jährliche Lauf des Marathons des Halbmarathons in unter 2 Stunden. Da hätte ich gerissen ganz knapp, war wirklich nur so 4 Minuten. Dass ich das drüber gerissen habe, jetzt müsste ich mir natürlich eine Maßnahme ableiten bei Nichterreichung, aber ich lasse das mal gut sein für mich. Ich schiebe das mal da drauf, dass ich die Uhr zu früh gestartet habe.
Genau, dann machen wir einfach ein Qualitätsziel draus und sagen, ja. Erreichung besserer Fitness.
Erreichung eines höheren Fitnesslevels mit der Wirksamkeitsbewertung, mit dem Wirksamkeits-KPI Marathon 2026 in unter 2 Stunden.
Klingt doch ordentlich.
Oh je, man merkt's, wir sind, glaube ich, schon wieder tief in Projekten drinne und fangen schon wieder an. Lass uns konzentrieren. Genau. Wir sind mit dem 7. Kapitel noch nicht fertig. Wir haben mit 7.3 aufgehört das letzte Mal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich würde vorschlagen, wir machen uns heute mal 7.4 und 7.5, weil wir haben da schon Podcast-Folgen zu gedreht. Würden wir euch gleich rüber referenzieren, wenn wir in den einzelnen Kapitel drin sind, dann könnt ihr nochmal nachhören. Von daher sind wir optimistisch, heute 2 Kapitel zu machen, sodass wir im nächsten Podcast oder in der nächsten Folge frisch mit dem 8. Kapitel starten können.
Klingt gut.
Sehr schön. Ja, lass uns starten mit 7.4. Die Kommunikation.
Ja, also wer noch tiefer in Kommunikation einsteigen würde, dem empfehle ich direkt einfach mal Folge 13 von unserem Podcast. Da haben wir uns schon zum Thema Kommunikation im QM schon mal, ich glaube, über eine Stunde auch mal wieder auseinandergesetzt und darüber diskutiert, wie man richtig kommuniziert, wie wichtig das beim Thema Qualität ist. Aber von daher würde ich sagen, wir fliegen da jetzt mal ein bisschen durch. Ich meine, Kerninhalt ist einfach, dass man festlegt, was, wann, wie, mit wem, durch wen irgendwie kommuniziert wird. Und das ist, finde ich, deswegen besonders wichtig, weil fehlende Kommunikationswege führen in der Regel dazu, dass Sachen doppelt gemacht werden, Missverständnisse entstehen und daraus auch so ein bisschen Fehler. Und ich sage ja immer so ein bisschen gern, Ziel eines QM-Systems ist halt auch, Kommunikationstool zu sein, weil ein QM-System erlaubt mir halt zum Beispiel als Geschäftsführer, allen meinen Mitarbeitern Dinge und meine Vorstellung von Qualität zu kommunizieren, wenn ich nicht mehr mit jedem Einzelnen reden kann. Das heißt, wenn ich 50 bis 100 Leute beschäftige, kann ich vielleicht nicht mehr jedem genau sagen, was so meine Vorstellung von Qualität ist. Und da sehe ich dann halt so ein bisschen das QM-System halt als Kommunikationstool. Ja. Und da muss man natürlich auch ein bisschen regeln, wie die Kommunikation drin läuft. Jetzt vielleicht mal gebe ich gleich eine Frage zurück, damit du dich dazu auch mal noch äußern kannst. Was findest du ist gefährlicher? Zu viel oder zu wenig Kommunikation?
Zu viel.
Warum?
Weil ich das bei ganz, ganz vielen Firmen sehe und auch ganz, ganz oft merke, wenn du zu viele Leute in Verteilern und in Loop hast und wenn du meinst, du müsstest Informationen im Gießkannenprinzip auf alle oder auf viele, die sich betreffen, ausgießen, kriegst du zu viele Fragen zurück, kriegst zu viele Reflexionsschleifen in die ganze Nummer rein und wirst ineffektiv. Deswegen ist für mich der Informations-Overkill das größere Problem. Wenn jemand Informationen nicht hat, in der Regel, hoffentlich, ich weiß, das Eis ist jetzt echt dünn, aber sollte es so sein, dass er nachfragt und sich Informationen zieht, die er benötigt, um seine Funktion zu erfüllen. Wenn ich einen aber mit Informationen überhäufe, weiß der nachher am Ende gar nicht mehr, was er machen muss. Da ist das durch. Also das ist meine Sicht der Dinge.
Ich hätte es mir ganz einfach gemacht. Ich hätte einfach gesagt, beides.
Beides ist zu einfach.
Da kann man es sich auch einfach machen. Aber ich bin da voll bei dir. Ich meine, zu wenig Infos führen halt zu Wissenslücken. Aber zu viel ist halt, du nennst es Informationsdusche, ich nenne es Informationsüberflutung.
Ja.
Im Endeffekt ist beides blöd. Aber ich sehe auch das Problem, was du angesprochen hast. Gerade wenn du zu viele Leute im Loop hast, ist es sehr wichtig, einfach zu wissen, was ist jetzt relevant. Weil du ziehst Leute natürlich auch von anderen Themen ab. Du setzt ihnen vielleicht auch was in den Kopf, was für sie noch gar nicht relevant ist oder was sie gar nicht trifft, und hältst sie halt vielleicht von was Wichtigerem ab. Also zu große Feedback-Schleifen sind meistens gut gemeint, weil man versucht, möglichst viele Ideen und Meinungen zu sammeln. Das ist auch an sich eine richtig gute Sache. Aber ich finde, sowas muss echt wohl überlegt sein, weil du damit halt mehr als eine Person vielleicht ausbremst. Klar, kann dir durch eine Wissenslücke und Fehler auch passieren, aber da ist natürlich die Chance besonders groß. Also wie viele Menschen gibt es, die schon in Meetings gesessen haben und gedacht haben, muss ich hier eigentlich mit dabei sein?
Ich wollte es gerade sagen. Wenn ich überlege, wie viele Meetings ich in meinem Angestelltenverhältnis durchgeführt habe, wo ich da gesessen habe, na, ich will jetzt nicht sagen, dass mir die Augen zugefallen sind, aber wo ich da gesessen habe und habe mir gedacht, was könnte ich in dieser Zeit nicht alles Schönes arbeiten? Wie effektiv könnte ich jetzt sein? Weil alle, die mich sonst bremsen, sitzen ja auch hier in dem Meeting. Stell dir mal vor, alle wären hier in dem Meeting geparkt. Ich könnte mich nicht abhalten und ich könnte mal in Ruhe arbeiten. Wie schön wäre das denn? Und das sind halt einfach so Dinge, wo ich sage, ich kenne es halt aus meinem eigenen, ich habe das sonst selbst erfahren im Angestellten. Man muss halt, und das ist, glaube ich, der Key, und das ist auch das, was 7-4 in Wirklichkeit will. Weil auch das nochmal kurz formal abzusagen, 7-4 will nicht, dass wir irgendwo ein Excel-File haben, wo drin steht, wir haben ein E-Mail-Programm, wir haben eine Webseite und wir kommunizieren auch per Telefon und Fax, sondern 7-4 fordert keine dokumentierte Information darüber, sondern einfach, dass man sich Gedanken macht. Und das ist genau der Punkt, worüber wir jetzt hier reden. Ich glaube, es muss, oder ich bin da fest von überzeugt, es muss selektiv sein, wer eingeladen wird und wer wirklich an einem Projekt gebraucht wird. Und nicht jedes Projekt und nicht jeder ist so wichtig, dass er der Meinung ist, er müsste 50 Leute oder 20 Leute in einem Loop in irgendein Meeting einladen und an den Tisch setzen und irgendeine Diskussion führen. Das kann wesentlich effektiver passieren, sowohl in der Zeit als auch in den Anzahl der Personen. Früher bei der alten Firma kam dann irgendwann mal einer auf die Idee und hat gesagt, wo ich super dabei bin, dass er gesagt hat, lass das mal mit den Sitzungen weg. Wir wollen ja nicht sitzen, wir wollen Probleme lösen. Und dann haben wir sich einen Stehpiertisch genommen oder hat sich so einen Stehtisch genommen und dann stand er mal mit 4-5 Leuten an den Tisch und hat das Problem direkt im Stehen gelöst und ist dann wieder von dannen gegangen. Bis du sich allein die Zeit, bis sich 10 Leute in einem Meetingraum treffen, haben sich hingesetzt, haben sich alle einen Kaffee eingeschüttet, jeder hat den Laptop hochgefahren, das WLAN funktioniert wieder, der eine hat sich den Beamer organisiert und das ist alles Zeit und Dinge, wo man einfach sagt, die Ressource Personal und die Ressource Mensch ist so wichtig. Geh sorgfältig damit um. So sehe ich's.
Ja, ich finde gerade dieser Ressourcenteil ist, damit sorgsam umzugehen, ist sowas, wo man auch eine gewisse Verantwortlichkeit hat, weil ich sag mal, das Outlook-Terminplanungstool ist ja ein, wie heißt es so schön, mit großer Macht kommt große Verantwortung, genau, oder so, ne? Um das zu zitieren, den Film. Und im Endeffekt, dieses Terminplanungstool ist etwas, was man nicht zu leicht einsetzen darf, weil man hat ganz schnell noch jemanden oben in die Zeile mit reingeschrieben, genau, noch eine E-Mail und denkt, den Kollegen interessiert es ja auch, den ja vielleicht auch, der wäre doch auch noch gut. Und ich glaube, damit muss man sehr verantwortlich umgehen und sich wirklich überlegen, wen brauche ich wirklich in diesem Kreis? Und ich ziehe ja damit Zeit und Fokus bei den anderen auch, ne? Und ich ziehe die ja auch in dem Moment irgendwo anders raus. Und deswegen sind wir immer so ein großer Verfechter, dass wir sagen, man blockt sich auch einfach Kernzeiten selber bei sich im Kalender, da damit man da auch nichts reingebucht bekommen kann. Also ein absoluter Tipp von mir, gewisse Zeiten auch blocken. Das ist auch okay. Ja. Und auf der anderen Seite finde ich es auch vollkommen okay, wenn man in einem Meeting ist und nichts dazu beitragen kann, sagt, ich kann hier gerade nichts dazu beitragen, weil was bringt es, dass ich hier rumsitze? Das auch zu hinterfragen. Ich finde das auch nicht schlimm. Das kann man auf konstruktive Art und Weise tun. Aber wenn man wirklich merkt, dass man selber in diesem Loop gerade nichts verloren hat, dann finde ich es auch angemessen zu sagen, macht es gerade Sinn, dass ich hier mit dabei hocke? Holt mich doch zwei Runden später dazu, dann kann ich mehr dazu beitragen. Also auch das kritisch zu hinterfragen, finde ich tatsächlich gar nicht dramatisch. Und da muss man einen Mittelweg finden.
Lass uns noch 5 Minuten, es werden 10, mal bei Outlook bleiben, weil ich genau das ist nämlich das Tool. Und ich finde, immer Bezug 7.4, immer Kommunikation, das ist ein Mindset und das sind Spielregeln, die in den Unternehmen festgelegt werden müssen. Ja. Wer ist ein Pflichtteilnehmer und wer ist ein optionaler Teilnehmer? Wen brauche ich wirklich? Wer darf optional dazukommen? Weil dann bist du nämlich genau da, wo du bist, was du eben gerade gesagt hast. Du lädst dir die du wirklich brauchst, lädst du dir ein. Und wenn du sagst, naja, hier, wenn der Heinz und der Günther nochmal mit dabei gehen, ich glaube nicht, ob das, also sind nicht kriegsentscheidend, aber es wäre schön, wenn sie mit dabei wären, dann lad sie halt bitte wenigstens optional ein. Dann wissen die, optionale Einladung kann ich dran teilnehmen, aber es ist keine Pflichtveranstaltung. Damit geht's, glaube ich, los. Dann, was eine super Seuche ist in Unternehmen ist, wenn ich eine Einladung kriege und ich bin als Pflichtteilnehmer eingetragen, aus Respekt vor allen anderen gehört es sich, diese Einladung anzunehmen und abzulehnen, damit der Organisator weiß, der kommt oder der Organisator auch weiß, er kommt nicht, weil irgendwelche Zeit weg ist. Weil wenn ich einen Pflichtteilnehmer habe und der Pflichtteilnehmer lehnt ab, weil der keine Zeit hat, dann crasht sehr wahrscheinlich das gesamte Meeting, weil sonst wäre es ja ein optionaler Teilnehmer. Also ich finde, genau dieses 7-4er, dieses Kultur ins Unternehmen bringen, wie, so banal wie es klingt, wie lade ich richtig ein? Wen lade ich? Wer ist optional? Wer ist muss? Wie lade ich ein? Wer eingeladen wird, hat bitte gefälligst zu reagieren und zu oder abzusagen. Und wenn auch optional. Aber es kann doch nicht sein, dass in einem Meetingraum auf einmal 3 Leute sitzen und sagen, ja, ich weiß auch nicht, die anderen 10, da steht noch ein Fragezeichen, da hat sich keiner gemeldet. Und dann warte ich da, bis die eingetrudelt sind oder vielleicht haben sie Urlaub, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Es ist in meinen Augen ist das ein No-Go. Das ist Unternehmensphilosophie, die ins Unternehmen rein muss, dass klare Spielregeln aufgestellt werden, wie mit so einer Termineinladung weitergeht. Und das zieht sich durch, gerade dabei bin, das zieht sich durch in, wer in einer E-Mail im CC steht, ist nicht direkt angesprochen, sondern die Information zur Kenntnis nehmen. Auch das, wenn ich in einer E-Mail schreibe, dem, den ich anschreibe, da erwarte ich eine Antwort und eine Reaktion. Der in CC sitzt, der kriegt die Information mit, um indirekt zu wissen, der ist beim Projektaufstand, er weiß, aha, die sind dran, die 2 Buben, der weiß, okay, ich habe mal das Radar drauf, wenn die Welt untergeht, kann ich da reagieren, hat ein bisschen Controlling-Funktion etc. pp. Aber der angeschrieben wird, ist der, von dem eine Antwort und eine Aktion erwartet wird und die in Kopie stehen, sind Informativcharakter. Auch das sollte mal, ist Unternehmenskultur. Oder bin ich schon wieder komplett auf dem Holzweg?
Nein, finde ich überhaupt nicht, weil ich kann ja da auf jeden Fall zustimmen. Ich finde halt, das sind halt so basale Kommunikationsregeln und ich finde, die müssen auch vermittelt werden. Also ich bin immer überrascht, wenn man mal tatsächlich fragt, wie viele Mitarbeiter mal in diese Tools eigentlich eine Einweisung bekommen haben.
Genau.
Das macht fast niemand. Also Outlook Teams sind unfassbar mächtige Tools. Man kann damit ganz, ganz viel machen. Und es sind erschreckend wenig Unternehmen, die ihren Mitarbeiter in diese Tools Einweisungen geben. Weil alle denken irgendwie, ja, Outlook Teams, Microsoft Office, das sind ja Standardanwendungen. Damit muss ja jeder klarkommen. Und ich sehe leider sehr oft, dass nicht jeder damit klarkommt. Das ist auch nicht zwangsläufig eine Altersgeschichte immer, wie das oft so mit Computern natürlich den Leuten gesagt wird, sondern es ist auch etwas, wie man gelernt hat, damit umzugehen. Und für mich ist es auch wichtig, solche Standard-Tools zu schulen. Also hier auch gerne mal den Aufruf, fragt mal eure Mitarbeiter, ob sie Interesse an sowas hätten. Nur um das mal zu evaluieren, weil diese Kommunikationstools haben so viele Möglichkeiten. Und wenn es nur so ganz basale Sachen sind wie, pflegt euren Outlook-Kalender, damit die Kollegen wissen, wo man Termine hinbuchen kann und wo nicht. Genau. Weil das ist auch so ein Ding. Also ganz viele buchen ja nicht alle Termine in Outlook ein. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man jeden 15-Minuten-Termin dort reinbuchen muss und dann 5 Stunden Buchen am Tag machen muss, aber sich zum Beispiel Blöcke längere reservieren, weil man weiß, es kommt was, weil man weiß, ich muss da offline ein Dokument durchgehen. Ja. Das macht für mich Sinn, damit die Kollegen auch wissen, wo sind denn überhaupt Zeiträume, weil das verhindert zum Beispiel auch, dass mir jemand 5 Einladungen schickt, von denen ich 3 gar nicht annehmen kann, die er mir vielleicht gar nicht geschickt hätte, wenn er gewusst hätte, dass ich da keine Zeit habe. Also, dass man so Sachen auch pflegt und gewisse Regeln festlegt, das finde ich halt sinnvoll und die muss man schulen.
Super wichtiges Thema. Super wichtiges Thema.
Ich finde es halt wichtig, dass man da seine Mitarbeiter mitnimmt, weil das beschleunigt alles, weil diese Tools können immer mehr. Sie bekommen auch immer mehr Unterstützung, sei das durch KI, durch zusätzliche Funktionalitäten. Und Outlook ist ja viel mehr als einfach nur ein E-Mail-Programm, auf das es mal meistens reduziert wird. Und deswegen wirklich von mir der Tipp, die Leute da wirklich ein bisschen mal sich hinhocken und mal die wichtigsten Funktionen, solche Basics, wie du sie eben aufgezählt hast, mit dem Annehmen, dem Ablehnen, Terminblöcke machen. Das sind eigentlich alles simple Sachen. Das kann man sich auch mal schnell zusammenschreiben und mal schnell durchkommunizieren. Das muss man nicht in einer riesen Schulung machen. Aber mal so ein bisschen so hinterfragen, wisst ihr eigentlich, wie man diese Tools gut nutzt? Weil allein über die Funktionalität von Outlook und Teams könnten wir jetzt wahrscheinlich noch 3 Stunden reden. Und das sind Sachen dabei, die wahrscheinlich Leute sagen, ich habe noch nie gehört, dass das überhaupt damit geht.
Ja.
Oder das ist dann so ein Terminplanungsassistent oder sowas. Es gibt so basale Sachen. Und da finde ich es halt wichtig, das den Leuten so ein bisschen auch mitzugeben und auch zu hinterfragen, ist denn das Wissen da? Weil das bringt nicht jeder mit. Nicht jeder ist Outlook gewöhnt. Manche Leute haben auch was anderes vorher benutzt.
Oh, Lotus.
Es gibt noch Thunderbird und Apple Mail und sonst was. Outlook ist halt der per se Standard.
Bei den Terminen noch, und ich glaube, dann verlassen wir die Outlook-Schiene auch wieder, weil wir haben gesagt, wir wollen 2 Punkte durchgehen und ich höre uns schon wieder. Gerade bei Outlook, ein heißer Tipp, habe zu Corona-Zeiten angefangen, wo wir wirklich remote zugeballert worden sind und wirklich Kalender ohne Ende. Also erster heißer Tipp, den ich habe, blockt euch wirklich Zeiten. Weil das ist das, was der Michael eben gesagt hat. Wenn Zeiten nicht geblockt sind, ich habe das sehr schmerzlich erfahren mit einem Terminbuchungstool, was ich auf der Webseite freigegeben habe, und habe gesagt, hier bucht mir mal, wenn ihr einen Termin mit mir wollt, meldet euch bei euch. Und die Blockzeiten, die ich mir nicht selbst als Zeiten genommen habe, die haben mir gnadenlos reingeschossen. Logischerweise, das weiß ja keiner. Dem Outlook-Kalender ist das egal. Ja, der hat einfach gesehen, ich bin verfügbar. Der Kunde hat gesehen, oh super. Wenn er der Meinung ist, am Freitag um 17 Uhr kann er noch einen Termin annehmen, yippie, hey, dann nehme ich mir den mal. Also deswegen Zeiten blocken, auch gerade an Online-Terminkalender denken, dass die auch wissen, wann ihr eure Blockzeiten habt. Und das Zweite, ich habe, wie gesagt, zu Corona-Zeiten, du kannst im Outlook einstellen bei Terminplanung, wie viele Minuten der Termin wirklich dauern soll oder wie viele Minuten davor das Ding beendet ist. Also 30-Minuten-Termin. Und 60-Minuten-Termine habe ich klassisch so gemacht, dass die 5 Minuten vorher aufhören. Also, dass die nur 25 Minuten dauern, beziehungsweise nur 55 Minuten. Und das versuche ich und das halte ich bei meinen Kunden auch durch, weil wie oft ist ein Anschlusstermin auf einen Anschlusstermin? Der eine bucht dich von 9 bis 10 durch, was weiß ja Outlook auch nicht. Outlook bucht ja auch keine Pufferzeiten. Und wenn du von 9 bis 10 einen Termin hast und der nächste guckt in deinen Kalender und du siehst, ab 10 bist du frei, der knallt dich um 10 wieder rein. Und deswegen finde ich es fair, und das habe ich vor 3 Jahren oder was angefangen, super Resonanz, funktioniert gut, gönnt euch selbst und denen, mit denen ihr Termineinladung macht, gönnt euch ein bisschen Pufferzeit hinten raus. Hört bewusst 5 Minuten eher auf, 10 Minuten eher auf, mal Zeit ins Brötchen zu beißen, Kaffee trinken etc. pp. Gönnt euch die Zeit an dieser Stelle. Das finde ich, ist nur so ein Tipp von mir.
Wichtiger Punkt, ich glaube, da möchte ich gleich schon mit einsteigen, weil ich habe es zum Beispiel bei mir so, weil ich diese Buchungen kann man ja auch über Microsoft machen, da nennt es sich dann MS Bookings oder so. Also genau. Es gibt, das hier soll keine Empfehlung sein, es gibt hunderte von Buchungstools.
Ich habe ein besseres.
Viele davon sind gut. Nein, aber pass auf,
du sagst gerade,
ich finde bei Bookings aber genau 2 Sachen nett, wo du gerade Probleme mit hattest. Nämlich erstens, ich muss dem nicht unbedingt nur Blöcke reinmachen. Ich kann dem nämlich sagen, nur in diesen Zeiten darf gebucht werden extern.
Ja.
Und ich kann dem auch sagen, Pufferzeiten, das geht nämlich tatsächlich in Microsoft Bookings. Du kannst nämlich sagen, lass nur so viel Zeit zwischen Terminen.
Und dann kannst du sagen, ich brauche 5 bis 10 Minuten. Das geht nur, wenn es
über das Booking geht. Ja.
Wenn du über das normale Outlook in einen Termin reingehst und knallst Termine über deinen Terminplanungsassistenten rein, hast du genau den Puffer nicht. Und genau da, genau an der Stelle, habe ich die 5 Minuten beziehungsweise die 10 Minuten am Ende Puffer drinne, um den Teilnehmenden nochmal einen Moment Zeit zu schenken.
Ja, und aber grundsätzlich Pufferzeit wahnsinnig wichtig.
Ja.
Weil man muss sich nach einem Gespräch meistens auch mal 5 Minuten Notizen oder Gedanken machen oder mal nur durchatmen, bevor es gleich weitergeht. Weil dieses Dauerbeschallen, wenn man so Tage hat, wo man Meeting nach Meeting hat, da weiß man auch nicht mehr, was im ersten Meeting war, wenn du am Ende fertig bist. Also das ist auch einfach wichtig, weil man lernt ja dort Dinge und dann sind wir wieder bei Kommunikation, die muss ich ja auch irgendwann mal noch weitergeben. Die sind ja meistens nicht nur für mich alleine. Und dann machen wir wieder so ein bisschen Loop zurück. Ich muss diese Informationen ja auch bewahren. Oder dokumentieren, dann machen wir gleich den Übergang in das nächste Kapitel, dokumentierte Information.
Ja.
Vorher will ich auch noch eine Sache sagen, bevor das untergeht. Wir haben jetzt viel über Outlook, Teams, sonst irgendwas gesprochen. Ich finde, es ist auch wichtig, einfach zu sagen, was sind denn bei uns im Unternehmen die Kommunikationstools, die wir nutzen, also das auch festzulegen. Und was sind auch die bevorzugten für gewisse Personen? Ich finde das auch wichtig zu wissen, weil ich merke mir das zum Beispiel auch für Kunden. Manche gibt es, die telefonieren lieber, manche machen lieber Sachen per Mail und manche bevorzugen Microsoft Teams. Ich merke, dass jeder so eine andere Präferenz hat, wie er am liebsten kommuniziert. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen wichtig im Hinterkopf zu behalten, damit das funktioniert. Und das ist auch intern wichtig, dass man sich überlegt, die Person, mit der ich gerade rede, was ist denn der ihr bevorzugter Kanal und kann ich mich dem ein bisschen anpassen? Ja. Weil jeder tickt da ein bisschen anders, manche texten lieber, manche sprechen lieber. Und ich finde, das geht manchmal unter, wie gut auch Kommunikation aufgenommen wird, welches Medium du da am Ende benutzt. Und ich finde das auch wichtig zu wissen und im Unternehmen zu regeln, worüber wir die meisten Sachen machen. Also, dass wir sagen, wir machen unser Ding per Mail, Telefon, Teams zum Beispiel. Oder wir nutzen andere Tools. Oder wir nutzen noch eine Plattform, die wir zusätzlich haben intern. Also inzwischen gibt es ja so viel Apps oder Online-Tools, die du nutzen kannst. Du kannst inzwischen ja auch über die EQMS Sachen kommunizieren. Und alles. Man muss es festlegen.
Man muss es definieren, ja.
Ja.
Und da kommen wir jetzt nahtlos rüber in die dokumentierten Informationen rein.
Genau.
Weil wir sollten aufschreiben, wo wir was ablegen an Informationen und welche Tools wir benutzen. Das ist genau das, was rübergeht in die Dokumentation. Da bin ich jetzt wieder bei dir. Auflisten und das... Und dokumentieren, wo Informationen stehen. Also ein Teil der dokumentierten Information. Ganz klar.
Ja.
Ja. So, 7.5. Mach auf das
Fass. Abgeschlossen. Also 7.4 abgeschlossen, 7.5
machen wir auf. 7.4 Haken dran, mach auf das Fass, 7.5. Die Bühne ist
genau.
Dir, Michael. Dokumentierte Information.
Dokumentierte Information, ja. Ich meine, man kann 7.5, ist ein bisschen längeres Kapitel, ist auch ein sehr wichtiges, würde ich sagen. Wenn ich es auf einen Satz runterbrechen müsste oder so, würde ich wahrscheinlich sagen, dokumentierte Information, die soll einfach sicherstellen, dass einfach Wissen, Qualität, Verantwortung erhalten bleiben. Und zwar unabhängig von der Person oder dem Moment. Das heißt, Sachen bleiben nachvollziehbar und sind in gewisser Art und Weise einfach gelenkt. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist, dokumentierte Information. Früher war ja auch, glaube ich, mal in der Norm Dokumentenlenkung in dem Kapitel drin. Dokumentenlenkung kommt so daher gar nicht mehr vor, sondern jetzt ist es nur noch dokumentierte Information. Und wichtig finde ich einfach, dadurch, dass das weggelassen wurde, dass auch so weg ein bisschen Wort von dem Wort Dokument kommt. Also es nicht nur Dokumente gelenkt werden, sondern die dokumentierte Information. Ich hoffe, ich erkläre das gerade nicht zu kompliziert, aber was ich damit eigentlich sagen will...
Ich kann folgen.
Jede Information, die im Prozess lenkt oder Nachweis ist, kann eine dokumentierte Information sein. Das heißt, es ist nicht nur Papier und PDFs, sondern das können auch irgendwelche digitalen Formulare sein, das können ERP-Einträge sein, das können Fotos von irgendwas sein, Tickets aus dem Ticketsystem, Videos, Wiki-Einträge. Dokumentierte Information ist in der aktuellen Version der Norm ja ein ganz, ganz breiter Begriff, der ganz viele Sachen einschließt. Also alles wirklich, was den Prozess beschreibt, lenkt oder irgendeinen Nachweis liefert. Und das muss nicht mehr nur das klassische Stück Papier sein. Ja. Das ist gerade so ein bisschen das, was ich aufrollen möchte, weil gerade im Sinne der Digitalisierung ist das halt extrem wichtig, weil wir haben natürlich lenkende Informationen, also Arbeitsanweisungen, Prozessbeschreibungen, und wir haben halt auch nachweisende Informationen, also Prüfprotokolle, Freigaben, Aufzeichnungen. Und für mich das können ganz viele Sachen sein. Und alles fällt unter diese dokumentierte Information drunter.
Das mache ich inzwischen auch, wenn ich QM-Systeme aufbaue. Wir reden von dokumentierten Informationen. Ja. Lass uns kurz, weil ich finde das super wichtig für den Einstieg, bevor wir jetzt in die Tiefe reingehen, lass uns ganz kurz den 751 angucken. Bitte, weil da steckt so viel wichtiges Zeug drin. Das Qualitätsmanagementsystem der Organisation muss beinhalten: A, die von dieser international geforderten dokumentierten Informationen. Und hier ist mein Tipp und mein dringender Rat an alle, die mit der 9001 zu tun haben. 9001 das PDF öffnen, suchen und dokumentierte Informationen und dokumentierte Nachweise mal suchen und dann mal durchgehen, um ein Verständnis dafür zu kriegen, was die Norm denn wirklich haben will. Und die Mehrheit, ja, auch hier wieder vage, die Mehrheit wird erschrocken sein, wie wenig die Norm eigentlich wirklich an dokumentierten Informationen normativ fordert. Die Norm an sich ist sehr offen in dieser Nummer, und nicht jeder, dieser typische Satz, wer schreibt, der bleibt, und ist es nicht dokumentiert, ist es nicht passiert, raus aus dem Kopf, Norm lesen, suchen und suchen nach dokumentierten Informationen, dokumentierte Nachweise, Nachweisdokumente müssen aufbewahrt werden, etc. pp. Lest euch das bitte mal wirklich, lest euch das mal durch unter dem Gesichtspunkt, dass ihr im Hinterkopf habt, ich habe keine Lust zu dokumentieren. Lest euch die Norm mal so durch und sagt, ich habe keine Lust, was aufzuschreiben, ich habe keine Lust zu dokumentieren. Mit dem Mindset mal durchlesen, und dann werdet ihr feststellen, es ist gar nicht so viel und so wild, was 751 unter die für diese international geforderten dokumentierten Informationen fällt. Das, finde ich, ist ein super wichtiger Punkt. Was nachher ein bisschen aufwendiger wird oder aufwendiger werden kann, ist der B. Da steht nämlich dokumentierte Information, welche die Organisation als notwendig für die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems bestimmt hat. Das sind eure Spielregeln. Da sagt ihr, oder das ist das, was ich bei meinen Kunden immer in Beratung sage, und sagt er, was müssen wir denn da jetzt dokumentieren? Was ist denn da? Sage ich, das, was ihr braucht, damit ihr den Scope vom QMS erfüllen könnt. Im Prinzip das, um es platt auszudrücken, ihr müsst das dokumentieren, was ihr braucht, damit euer Unternehmen wirksam ist und ihr qualitativ hochwertige Produkte und zufriedene Kunden habt. Das braucht ihr. Das schreibt ihr auf. Das müsst ihr als dokumentierte Information vorhalten. Das ist wichtig. Und
ja, das zu sagen, Amen. Einfach nur ja, Amen. Ja. Und kann ich mich nur anschließen. Ja. Ich finde es auch wichtig, dazu sagen, die Norm würde ich niemals so ranziehen und zu sagen, ich lese die wie ein Vorgabebuch, die mir sagt, ich dokumentiere nur da, wo dokumentierte Information steht, ich suche das einmal per Suche und damit bin ich fertig. So funktioniert es halt nicht, und so komme ich eigentlich auch nicht zum guten Ergebnis, weil die Norm fordert hier wirklich kein Minimum oder ein Maximum, sondern, wie sie so schön auch schreibt, Angemessenheit und Zweckmäßigkeit.
Ja.
Also damit schütze ich mich auch vor einem übertriebenen Maximum mit dem Thema Angemessenheit und Zweckmäßigkeit, weil gerade, wie du so schön gesagt hast, genau im zweiten Teil, in dem B, liegt die Würze.
Ja.
Weil das stehen Informationen, welche die Organisation als notwendig für die Wirksamkeit erachtet. So, und da muss ich mir jetzt wirklich genau nach meinem Scope angucken, was brauche ich denn, um mein alltägliches Business ordentlich zu gestalten? Und hier drin liegt ja auch der Spaß und der Reiz der ganzen Sache, weil es geht ja weiter, steht ja je nach Größe der Organisation, je nach Komplexität der Tätigkeiten, der Prozesse, nach Kompetenz der Personen. Also ich muss mir wirklich hier so gesamttechnisch mein Unternehmen angucken von außen und gucken, was brauche ich wirklich. Und hier liegt dann einerseits der Spaß, aber auch das Risiko, wo ich sage, hier kann man ganz schnell zu viel machen. Und ich sehe eher das Problem des zu viel als zu wenig. Das ist ähnlich wie in der Kommunikation. Wenn ich es total übertreibe und anfange, alles aufzuschreiben, dann schnüre ich mich dermaßen ein, dass ich es, wenn ich es aufschreibe, ich sage immer den Leuten, wenn man es aufschreibt, dann muss ich es auch so machen. Weil wenn ich es nicht so mache, muss ich es erklären. Und da wirklich ein bisschen gucken, dass man es nicht übertreibt. Es macht nur Sinn, dort Sachen genau festzuschreiben, wo sie halt auch in einem gewissen Standard ablaufen und es notwendig ist. Aber sich Freiheit dort erlauben, wo sie okay ist, wo ich sie mir leisten kann. Mhm. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache, einfach auf diese Angemessenheit zu gucken und mich nicht unnötig wirklich einzuschnüren und mich da festzusetzen auf Sachen, die ich vielleicht gar nicht so machen kann.
Und selbst wenn ich sage, ich bringe gleich ein Beispiel, deswegen sage ich das, selbst wenn ich sage, das wäre cool, wenn standardisiert wäre, heißt es noch lange nicht, dass ich es im Kontext der 9001 als dokumentierte Information lenken muss. Sondern wir haben uns eben gesagt, was zum Erbringen die Notwendigkeit der Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems. Mein Klassiker, mein Beispiel, ich glaube, ich habe den auch in dem alten Podcast Anfang des Jahres gebracht, ich bringe den immer wieder, ich muss nicht die Beschriftung von Zweckform der Ordnerrücken als gelenkte, dokumentierte Information haben und muss es durch irgendein Freigabelevel durchziehen oder sonst irgendwas. Sicherlich kann ich sagen, ich will im Zuge des CIs mein Logo immer an einer Stelle haben, ich stelle mal eine Vorlage zur Verfügung, die ich irgendwo hinlege, aber das muss noch lange keine gelenkte, dokumentierte Information, die versionisiert wird und durch die Freigabe von der Geschäftsleitung läuft, laufen, sondern das ist halt einfach ein Vorlagedokument, was ich in meinem Unternehmen habe, damit meine Ordner meinetwegen schön beschriftet sind und ich keinen Wildwuchs habe. Das kann eine Word-Vorlage sein, die irgendwo zentral abgelegt wird. Das muss keine gelenkte Information sein. Ich habe Kunden, hab Briefpapiere gelenkt, leere oder
ja, wie, das habe ich auch schon gesehen.
Wie ein Word-Umschlag, also wie ein Umschlag bedruckt wird, die Word-Vorlage, dass du das schreibst, mag alles schön und gut sein, aber ganz im Ernst, meiner Meinung nach, hat das nichts in der QM-Dokumentation verloren und es hat nichts in einer dokumentierten Information in irgendwas verloren. Da muss man einfach gucken, was brauche ich wirklich, damit mein Unternehmen funktioniert und was brauche ich, damit ich es schön finde, um es mal so plump auszudrücken.
Ja, ich finde halt, das ist auch etwas, was man auch regelmäßig einfach kritisch bewerten muss, ob ich es da gerade übertreibe, weil QM-System hat halt manchmal auch so diese Angewohnheit, dass ich Sachen ansammle, dass jemand sagt, oh, ich habe doch das hier noch, ah, das wäre doch gut, wenn das alle im QM-System sehen, das wäre doch gerade praktisch. Macht für die individuelle Person vielleicht in dem Moment Sinn, aber ich muss immer überlegen, mülle ich mir das System zu oder ist das jetzt wirklich nur die Briefvorlage? Ganz klassisch, was ich oft sehe, Marketingvorlagen, die sich so oft ändern, dass es nichts, was revisioniert gehört. Es ist sinnvoll, vielleicht eine grundsätzliche Guideline im QM-System zu haben, eine Richtlinie, wo ich sage, für unser Corporate Design sind uns folgende Dinge wichtig, dass unser Logo nicht verunstaltet wird, dass es an gewissen Orten steht und gewisse Sachen, die ich einhalten muss im Marketing, grundsätzlich. Aber nicht Einzeldesigns, das macht halt keinen Sinn, weil die ändern sich zu oft und ich mache mir selber da auch, gerade wenn ich im regulierteren Bereich unterwegs bin, unfassbar viel Arbeit mit den Freigaben, wenn ich ein Dokument 10-mal im Jahr, jedes Monat neu mache und immer wieder freigeben muss, dann hat es da an der Stelle nichts zu suchen.
Nichts,
sondern gerade grundsätzliche Sachen sind, weil sie Standardanwendungen, Standardvorgehen beschreiben. Die ändern sich, das ist völlig normal. Revisionierungen sind völlig normal, aber nicht permanent. Und dann muss man halt auch hinterfragen, macht das da Sinn oder mülle ich mir hier gerade mein eigenes System zu mit etwas, was eigentlich Flexibilität braucht, die das QM-System an der Stelle eher als problematisch sieht. Wo ich sage, das ist nichts, was eine genaue Vorgabe ist, die ich drin haben muss, sondern ich brauche hier Flexibilität, dann hat das da nichts zu suchen. Dann kommt das in den Marketing-Ordner als Dokumentenablage. Genau.
Weil das kann nämlich zu viel Dokumentation und zu viel regulatorische Vorgaben und zu enge Sachen bremsen Unternehmen. Das ist das Problem. Du musst ein 9001 so agil aufbauen, dass es die Mitarbeiter unterstützt. Wir machen noch keine Zusammenfassung. Aber du musst die dokumentierte Information so aufpassen und so viel drin haben, dass die Mitarbeiter schnell, zügig Vollgas geben können, dass die arbeiten können. Sie finden, was sie brauchen. Sie haben genau das, was sie brauchen. Aber sie haben die Freiheiten und die Flexibilität, vernünftig zu arbeiten. Wenn du dich mit einem QM-System oder mit einer deiner dokumentierten Information zu stark selbst regulierst, hast du ein Problem. Und da muss man wirklich auch mal die Norm lesen und muss auch gerne mal, kommen wir gleich zu, wenn ich in Unternehmen reingehe und wir sagen, wir digitalisieren, also wir gucken uns das System jetzt wirklich mal von 0 bis 100 an und gucken mal, wie wir digitalisieren. Was wir wegwerfen, also im Sinne von, brauche ich ja, nein, raus, will ich nicht, brauche ich nicht. Macht eine Word-Vorlage, macht ansonsten irgendwas, wenn ihr es irgendwo braucht, aber wollt ihr es wirklich im QM, also wirklich in in eurem System haben, wo ihr dokumentierte Informationen drin habt, die ihr braucht, um euer Unternehmen zu lenken. Was braucht ihr wirklich, dass das funktioniert? Und dann reduziert sich das. Dann fliegen ganze Prozesse raus. Dann fliegen ganze Themen raus, weil sie gesagt haben, naja gut, das haben wir gemacht fürs Audit. Dass der Auditor wollte das irgendwann mal und dann haben wir mal was geschrieben, das interessiert eh keinen, aber wir haben es halt als dokumentierte Information da, wenn irgendwann mal ein Auditor rein. Raus. Gnadenlos raus damit. Ausmisten. Ja.
Ja, und ich finde, es ist auch so ein bisschen ein Mindset-Thema tatsächlich, weil ich sehe oft, dass sehr viel überdokumentiert wird, weil es ein gewisses Gefühl der Sicherheit gibt.
Ja.
Weil man denkt, ich habe es dann ja aufgeschrieben, es steht dann ja irgendwo. Aber das ist halt eine sehr trügerische Sicherheit, weil irgendwo wird irgendwann nicht mehr auffindbar.
Ja.
Und irgendwann sabotierst du dir damit so ein bisschen ein eigenes System, weil Leute zu lange suchen, um etwas zu finden. Und dann passieren sowas wie, das ist mein Lieblingsbeispiel, was ich immer gerne bringe, dass ich irgendwann mal im Labor war, wo an der Glasscheibe von der Sterilhaube ein SOP mit handschriftlichen Ergänzungen war. Wo du denkst, da hat sich jemand sein eigenes Ding gebaut, weil es zu aufwendig war, dem anderen Ding hinterher zu rennen, das zu suchen, das zu bekommen. Und da steht aber, wie es wirklich geht. Und das sollte eigentlich die Version sein, nach der jeder arbeitet. Wo du dann auch nur sagen kannst, naja, so geht das nicht. Ja. Bitte das, was da draufsteht, bei dem anderen ergänzen und nochmal schulen, dass man die Variante nimmt und gucken, woran es gelegen hat, warum die nicht benutzt wurde.
Und
das, also da muss man wirklich aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Und
Du hast einen Stolperstein bei der ganzen Kiste, der das Argument immer ist, wenn ich Kunden bringe. Wir sind zwar nicht im Audit-Thema noch drin, aber wir werden es im Audit-Thema mal vertieft behandeln. Ein externer Auditor prüft immer gegen die Normvorlagen und, jetzt kommt's, gegen die eigenen Vorgaben des Unternehmens. Und wenn ich mir die eigenen Vorgaben wesentlich enger ziehe, wie die normativen Vorgaben oder das, was ich eigentlich brauche, um mich noch enger draufsetze und dann nochmal einen drauf, prüft der dagegen. Und wenn da irgendwas schiefläuft, habe ich ein Finding. Und dann darf ich mich damit auseinandersetzen. Und wenn ich in meiner SOP festschreibe, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ich glaube, das macht den Wahnsinn hin und wieder mal transparent. Wenn ich in meiner SOP festschreibe, dass alle dokumentierten Informationen in Arealschriftgröße 12 zu verfassen sind und ich habe nachher irgendwas, was ich in Comic Sans 14 schreibe, dann ist das gegen die eigenen Richtlinien und gegen die eigenen Vorgaben vom Unternehmen und gegen die eigene SOP, die ich oder Anweisungen und was ich mir auch immer gegeben habe. Aber das sind so Themen, da ich muss aufpassen, was ich brauche und was sinnvoll ist, wirklich zu regeln. Und das bildet die Grundlage meiner dokumentierten Informationen ab.
Ja, weil ich finde, man darf es nie vergessen. Wenn ich etwas so aufschreibe, dann muss ich es auch so machen, sonst wird mich irgendjemand dran festhalten.
Ja.
Entweder wir, wenn wir mal als externer Auditor kommen, oder der Zertifizierungsauditor. Weil wie du schön gesagt hast, es wird nicht nur die Norm geprüft oder es wird die Norm geprüft und in der Norm steht, ich muss mir auch selber Vorgaben machen. Und die kommen dann halt mit rein.
Ja, klassisch sind das die dokumentierten Informationen, welche die Organisation als Notwendigkeit sind. Wenn ich eine Dokumentation aufbaue, weil ich als Notwendigkeit sehe, wir arbeiten nur mit Areal 11, ja, und ich das so definiere, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich eine geplatzt kriege, wenn es Comic Sans 28 ist.
Ja, und das klingt banal, aber ich habe es auch schon gehabt, dass ich irgendwo gelesen habe, es dürfen nur Stifte dieser und jener Art mit ISO-Zertifizierung verwendet werden. Und ich sage, was macht er denn, wenn man irgendjemand einen Stift aufschraubt und mal, da ist eine ganz andere Mine drin. Der dürfte hier eigentlich gar nicht rumfliegen, ne?
Ja.
Es gibt sicherlich sinnvolle Gründe, warum man dokumentenechte Stifte mit ISO-Zertifizierung nimmt. An bestimmten Orten auch absolut vorgeschrieben, aber nicht fürs gesamte Unternehmen. Ne, also dann wieder die Differenzierung machen. Also man kann ja sagen, in gewissen Bereichen ist das zu tun. Aber ich kann nicht generell sagen, alle in jedem Büro müssen jetzt, selbst wenn sie Geburtstagskarte für den Kollegen unterschreiben, mit Dokumenten echter Tinte schreiben. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man nur das eine rumliegen hat, aber ist auch ein Kostenfaktor.
Also ich kann mich daran erinnern.
Nicht zu allgemeine Regelungen machen, die Leute betreffen, die es eigentlich nicht brauchen. Das ist eigentlich der Hintergrund.
Zwei Dinge dazu. Ich kenne das noch, weil ich auch viel im GMP-Bereich unterwegs war. Wir haben dann in der Firma festgehalten, dass dokumentierte Nachweisdokumente, also FAT, SAT-Läufe, Dinge, die die Kunden übergeben bekommen, mit einem Ballpen entsprechend zu schreiben sind. Wir hatten freigegebene Stifte, die hat jeder rausgegeben bekommen und es war für jeden klar, wenn er was aufschreibt, was wichtig ist, also dokumentierte Informationen irgendwo niederschreibt, die haben nur mit dem Ballpen zu passieren. Das war halt einfach so. Von daher kann ich die Folge nachvollziehen. Und ich bin jetzt ein paar Tage älter wie du. Ich kann mich daran erinnern, zu meiner Anfangszeit QM war es ein Running Gag, dass man in SOPs oder so einen Graben geschrieben hat, es darf nur mit blauer Tinte geschrieben werden, weil die Kopierer da noch nicht auf Farbe gingen und man damit noch das Original von der Kopie unterscheiden wollte. Der Drops, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, der Drops ist gelutscht. Also jeder, der noch drinnen stehen hat im Unternehmen, ist zwingend erforderlich, einen blauen Stift zu benutzen. Das Thema ist durch. Und beim FDA-Audit, auch das erzähle ich immer gerne wieder, ich hatte einen FDA-Audit hier in Deutschland, haben wir eine Pharmastudie betreut, der hat mir damals den Kuli zerlegt und hat geguckt, ob eine ISO-Nummer drauf ist und ob Dokumenten echt draufsteht. Das Thema hatten wir damals echt. Von daher, dafür habe ich Verständnis, aber regelt vernünftig im Unternehmen. Macht das, wie das der Michael gesagt hat. Wenn ihr damit, wenn ihr echt in einem Thema arbeitet, das werden meistens Pharmas, Mediziner und Labore sein, die normalen 9001er Fertigungsunternehmen werden damit weniger ein Thema haben. Wenn ihr damit ein Thema habt, regelt es mit einem gesunden Menschenverstand, macht es nicht über die Gießkanne mit dem gesamten Unternehmen. Wenn nämlich dann das Besucherbuch mit dem schwarzen Kuli ausgefüllt wird.
Ja, also wir reden hier ja teilweise über Banalitäten, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist Kleinkram. In der Regel durch solche Sachen fliegt man vielleicht auch nicht durchs Audit, aber es ist nur ein Beispiel. Und es zieht sich aber auch in größere Sachen einfach rein, sowas, dass man wirklich überlegen muss, ist das eine Regelung, die nur für einen bestimmten Bereich sinnvoll ist oder die für alle sinnvoll ist? Und mache ich damit vielleicht anderen Leuten auch das Leben schwer? Also man muss auch die Schnittstellen beachten, weil im Endeffekt, das steht ja auch schön in 751b drin, da steht auch der Komplexität ihrer Prozesse und deren Wechselwirkungen. Ja. Also ich muss auch überlegen, das, was ich da gerade aufschreibe, das hat ja Folgen für Mitarbeiter, für andere Menschen. Also immer bedenken, wenn ihr Vorgaben schreibt für bestimmte Bereiche oder so, wie wirkt sich das vielleicht auch an angehängte Prozesse? Wie wirkt sich das auf die aus? Was hat das für Folgen auch für andere? Weil Dokumentation erfordert Arbeit und Zeiteinsatz. Und deswegen, sage ich mal, wohl dosiert.
Ja. Aber wohldosiert einsetzen. Du leitest schön um in den 752er rein, nämlich in das Thema Erstellen und Aktualisieren. Und da liegt ja das Nächste, wo wir, glaube ich, wahrscheinlich fast eine Stunde drüber diskutieren könnten, allein in den A. Beim Erstellen und Aktualisieren dokumentierter Informationen muss die Organisation angemessene Kennzeichnung und Beschreibung, und jetzt kommt's, da steht ein ZB und nicht ein Muss, sondern ein ZB, Titel, Datum, Autor oder Referenznummer. Und was ich schon an kryptischen Dingen gesehen habe bei der Kennzeichnung von dokumentierten Informationen, ist der Wahnsinn. Das ist DUIMS L1 A38003 VA47 REF1.2-, ja. Also hier,
das ist absolute Wahnsinn. Ich habe da auch schon welche gesehen, da ist das halbe Alphabet und die Zahlen von 1 bis 20 mit drin oder 1 bis 100.
Sprechende Dokumentenlenkung. Ja, also dass das anfängt, dass früher, ich weiß nicht, ob es früher war, ich kenne es noch von meiner Zeit, wo ich nicht QM aktiv mitgestaltet habe, sondern vom QM gelebt habe, dann hießen die Verfahrensanweisungen wie die Kapitel aus der Norm. Da blickt keiner durch, das braucht kein Mitarbeiter. Ich habe so viele tolle Dinge da schon gesehen. Und der schönste Running Gag ist immer, wenn die dokumentierte Information, hast ein Vorlagedokument und du füllst das Vorlagedokument dann aus, dann ist es ja formal kein Vorlagedokument mehr, sondern es ist ja dann eine ausgefüllte dokumentierte Information. Und da hatte ich einen Kunden, da wurde aus VL für Vorlage oder irgendwas dann DO für dokumentierte Information oder NA für Nachweis, da wirst du wahnsinnig. Also da ist unser dringender Rat oder mein dringender Rat, wir müssen ein bisschen raffer werden von der Zeit. Mhm. Da ist unsere dringende Empfehlung. Dokumentierte Informationen müssen eindeutig sein. Es muss klar sein, um welche dokumentierte Information sich das handelt. Das Ding muss sehr, sehr gerne ein Datum haben und eine Revision. Dass du weißt, über welche Sachen wir reden. Wir kommen gleich noch auf Aktualisieren und auf eine Lenkung drüber, da wird es nochmal deutlicher. Aber das Ding muss nicht kryptisch mit irgendeiner Buchstaben-Zahlen-Kombination so versehen werden, dass nachher kein Mensch mehr weiß, was los ist. Und eine dokumentierte Information, auch das haben wir schon dreimal angesprochen, eine dokumentierte Information schreibt der QMB nicht für einen Auditor, sondern eine dokumentierte Information schreibt der QMler für das Unternehmen, damit das Unternehmen weiß, wie es funktioniert.
Was ich aber noch einhaken möchte,
ja,
weil du gerade gesagt hast, da gehört Datum und Versionsnummer rein. Bitte nicht losziehen und in SOPs überall Datum und Versionsnummern in den Namen reinschreiben.
Nein.
Das ist ja nicht, was du gemeint hast. Das weiß ich, aber das wollte ich nur noch mal unterstreichen. Ja. Aber ich bin da voll bei dir. Wir haben da eine gewisse Namensfreiheit.
Ja.
Und sollte man, also das ist wirklich was, wenn man ein System neu aufbaut, da sollte man am Anfang einmal richtig Hirnschmalz reinstecken und überlegen, wie benenne ich denn meine Sachen? Weil ich muss damit lange Zeit leben und ich kann das nicht alle 2 Wochen über den Haufen schmeißen. Sonst erzeuge ich maximale Verwirrung. Ja, maximale Verwirrung, es findet niemand mehr was. Also da lohnt es sich wirklich zu überlegen, haben die ihre eigenen Namen? Ich kann SOPs ja auch Management Review, Abweichungen, Kappa, sonst irgendwas benennen. Ist auch absolut okay. Ich kann denen Nummern geben. Ich kann einfach hochzählen, ich kann je nach Bereich hochzählen. Da muss man sich überlegen, brauche ich wirklich verschiedene Bereiche? Es gibt gute Gründe für vieles davon, aber überlegt euch wirklich ganz, ganz genau, wie ihr die Sachen benennt, wie lang die Sachen werden. Auch vor allem, wenn Menschen suchen ja Dokumente. Eure Mitarbeitenden suchen ja nach Dokumenten. Finden die die? Assoziieren die die mit dem Namen oder mit einer gewissen Nummer? In manchen Unternehmen werden SOPs, auch wenn man über sie spricht, je nach Nummer oder Bereich assoziiert, weil die Leute sich gewöhnt haben, dass Abweichung ist SOP 076 irgendwas. Ja. Also guckt auch, was im Unternehmen funktioniert und was die Leute auch verstehen so ein bisschen, weil ich sehe es leider auch zu oft, dass Unternehmen teilweise zu kreativ werden bei den Namen, weil mal jemand gedacht hat, ich finde den Namen toll, das gefällt mir. Ist absolut okay. Man muss auch nicht immer jede Bezeichnung aus der Norm nehmen. Man darf auch eigene Namen haben. Das muss ja nur analog sein. Aber man muss irgendwo einen Mittelweg gehen zwischen einem gewissen Standard, sodass, wenn der Auditor kommt, er vielleicht so halbwegs versteht, worum es geht, und einer gewissen Freiheit, die ich mir natürlich selber gebe. Also ich habe da auch schon die wildesten Sachen gesehen. Wir hatten es jetzt bei den Dokumentennamen. Ich habe es auch schon bei anderen Sachen gesehen. Also ich habe es auch schon gesehen, fand ich auch sehr interessant, hat jemand Abweichungen halt Anomalien genannt. Hat mich ein bisschen in Star Trek versetzt, aber kann man machen, muss man sich halt dran gewöhnen. Es gibt auch keinen Zwang, dass man irgendwas Bestimmtes nimmt. Aber ich sage auch hier mit der Freiheit und den Optionen keine Schnellschüsse, sondern wirklich sich gut überlegen, wie man es strukturiert, weil man muss eine Zeit lang damit leben und auch so ein bisschen gucken, was für System benutze ich. Weil es ist maßgeblich, wenn ich ein elektronisches Dokumentenmanagementsystem, ein EQMS habe, was macht in diesem System auch ein bisschen Sinn einfach? Dass das passt.
Ja, ich glaube spätestens dann, wenn du immer mal wieder den sanften Wink in digitale Managementsysteme, ich glaube spätestens, wenn du umsteigst in was Digitales, hast du sowieso nochmal das Thema, inwieweit interessiert mich Dokumentenlänge überhaupt noch, weil alle Systeme durch die Bank weg, wenn sie einigermaßen tauglich sind, vergeben eine interne Referenznummer und lassen sich referenzieren aufs Dokument zurück. Das kann heute Kartoffelsalat, morgen Käsebrötchen und übermorgen Motorroller heißen. Das hat immer die gleiche ID, hat über die Versionisierung oder den Kram, ist immer Rückverfolgbarkeit. Anders da ist es, wenn du mit Word Excel arbeitest. Und da nochmal ganz kurz, auch das, ich bin echt kein Freund von dem ganzen kryptischen Kram. Ich bin aber durchaus ein Freund davon, Q für QM-Dokumente, ein S für SOPs zu haben und ein D für dokumentierte Informationen und dann hinten irgendwie einfach von 0 bis 999 durchzunummerieren, weil nämlich ich eine Eindeutigkeit in meiner dokumentierten Information haben will. Und da ist das, was du eben gesagt hast, das beste Beispiel. Du hast vor einem Jahr gesagt, ich nenne das Ganze Abweichungsbericht. Hast das bis Version 3 oder 4 durchversionisiert, hast das alles geupdatet. Und jetzt kommst du auf die Idee und sagst, boah, Abweichungsbericht gefällt mir nicht mehr so richtig cool. Schöner wäre, das Ding würde Analogie, ja, es würde, ja.
Anomalie.
Anomalie, vielen Dank, der Tag ist spät. Anomaliebericht heißen, ja, dann änderst du formal die dokumentierte Information und die ID der dokumentierten Information und musst irgendwie den Bruch nachweisen, dass es vorher so heißt und jetzt so heißt. Wenn du das allein mit einer eindeutigen Kennung davor versiehst, wenn das Ding halt einfach P728 heißt, ja, oder P003 heißt, dann kann das dahinter heißen, wie es will. Ja, dann kann das heute Bericht heißen, morgen Review, heute ist es Management-Bericht, dann ist es Management-Review, dann ist es eine Lage des Unternehmens, vollkommen egal, dann ist die ID vorne das Führende. Zumindestens, wenn du Word, Excel, also nicht digital unterwegs bist, sondern hast ein Word-Excel-System, ist das immer noch so eine Sache, wo ich sage, lenk über diese Information. Abgesehen davon ist jeder Auditor extern froh, wenn er einfach auf die Zahlen referenzieren kann und muss nicht mehr den Bericht, die Namen ausschreiben. Und für dich als QMler im internen Wording und wie du schon gesagt hast, dann ist halt irgendwann klar, dass P26 das interne Audit ist oder sowas. Also da, ich bin nicht der, der diese Nummerierung verteufelt und sagt, mach das alles freie Benennung rein, aber ich bin schon der, der sagt, bring's auf Mindestmaß runter und mach irgendeine ID rein.
Ja, man soll sich's auch nicht so schwer machen. Also wir sagen jetzt ja viel, man soll sich's gut überlegen, auf jeden Fall. Ja. Macht's euch aber nicht zu schwer. Weil viel wichtiger, als wie ihr das Ding nennt, ist, was wirklich drinsteht.
Genau.
Also die wichtigsten Sachen für gute Dokumente sind einfach Vollständigkeit, Verständlichkeit und Aktualität.
Ja.
Und natürlich, dass ihr einen ordentlichen Zyklus habt, wer prüft, wer gibt frei, wer erstellt oder so. Ja. Und das sind einfach so die wichtigsten Kriterien, um einfach die Sachen ordentlich zu erstellen und aktuell zu halten. Dass man einfach einen geregelten Ablauf hat und nicht irgend sowas wie, ich lade das mal schnell hier hoch und dann liegt das irgendwo. Oder irgendwie, ich habe irgendwas, wo 10 Leute drin rumschreiben, aber niemand traut sich irgendwas zu ändern, weil halt gerade so viele drauf gucken. Also klare Regeln für die Dokumente und einfach wie generell, ich meine, wir kommen immer wieder drauf. Digitale Systeme helfen hier einfach so massiv, weil ich mir so viel Mist mit Versionierung, Änderungsprotokollen, Freigaben und so einfach mache.
Ja.
Also, wo ich ganz ehrlich sage, das sind solche Zeitfresser, wenn ich sehe, dass Unternehmen mit mehreren Standorten Papierversionen per Post hin und her schicken, bis alle 5 Unterschriften drauf sind.
Ja, ja.
Das kostet so viel Zeit. Es dauert Monate, bis Dokumente freigegeben werden. Es gibt für mich heute wirklich keinen Grund mehr, das nicht digital zu lösen. Ja. Selbst Kosten sind kein Grund mehr, weil selbst wenn ich was Günstiges mache, ich empfehle es nicht primär, aber selbst wenn ich mit Office nur unterwegs bin und was damit regeln will, auch okay. Aber macht es digital.
Nimm nicht SharePoint in den Mund, bitte.
Das mache ich nicht, weil du sonst rückwärts vom Stuhl springst, das weiß ich. Aber es gibt immer Varianten, auch kostengünstig digital das zu machen. Nur halt dann, ich meine, wenn es nach mir geht, gleich richtig digital. Wer vielleicht mir auf LinkedIn folgt, hat gesehen, dass ich letztens ein Bild gepostet habe, wo so ein bisschen illustriert wird, dass jemand ein PDF aus dem Review-Ordner in den freigegebenen Ordner verschiebt manuell. Das ist natürlich nicht das, was ich unter digital verstehe. Ja. Wer wissen will, was ich damit gemeint habe, kann gerne den Post lesen, aber dass man halt einen ordentlichen Workflow hat, der auch fehlerfrei ist, wo halt nichts passieren kann. Und dann sind meine Sachen aktuell und ich muss auch keine Angst haben, dass hier irgendwas falsch rumläuft.
Was wichtig ist, hier nochmal zu der ganzen Regulatorik was zu sagen ist, ihr müsst mindestens eine Version der Vorgängerversion aufheben. Ihr müsst durchversionisieren. Ihr müsst, wenn ihr eine Version 1 erstellt, eine Version 2 erstellt, müsst ihr gucken, die Vorgängerversion, die muss in irgendeiner Art und Weise in einem Archiv verschwinden. Die müsst ihr aufheben, die muss auffindbar sein. Warum muss das auffindbar sein? Auch das ganz wichtig, beim Audit haben wir mal länger gesucht nach einer Arbeitsanweisung, weil nämlich die Arbeitsanweisung zu dem Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes oder der Zeitpunkt der Erstellung des Produktes, was ihr gemacht habt, habt ihr ja nach der gültigen Arbeitsanweisung zu dieser Zeit gültig gearbeitet. Ihr habt ja das Produkt nicht, ihr habt ja in 2020 kein Produkt nach der Anweisung gebaut, die in 2025 aktiv ist, sondern ihr habt in 2020 nach der Anweisung gearbeitet und gehandelt, die in 2020 aktiv war. Bedeutet, ihr müsst das aufheben. Das ist super wichtig. Regulatorik, Haftungsgründe, Nachweisgründe, wenn ihr produzierendes Gewerbe seid, für die Sachen erst recht, ihr müsst eine Version aufheben. Und diese Version hebt bitte revisionssicher auf und die muss folgerichtig archiviert werden. Unterschied Archivierung und Backup haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ansonsten schreibt uns an, können wir darüber nochmal reden. Wichtig ist, ihr müsst eine alte Version aufheben. Das ist eine super wichtige Sache.
Und Ergänzung, guckt, in welchem System ihr unterwegs seid, weil was bei ISO vielleicht mit einer Version getan ist, ist im GXP-Bereich nicht unbedingt so. Da brauchen wir vielleicht auch jede Vorgängerversion.
Ja, das meine ich damit, eine Version. Also du musst das nicht an 20 Orten liegen haben, aber du musst von jeder Version ein Ding
eine da Version, haben. Okay, genau.
Eine Version.
Das unterschreibe ich.
Das musst du haben. Jede Änderung, jede Punktversion, jedes, was du freigegeben, das muss vielleicht lückenlos nach hinten sauber durch sein.
Gut, du musst dann lass es uns anders sagen, eine Ausführung jeder Versionierung.
Ja, Entschuldigung.
Nicht eine Version jeder Version, sondern eine Ausführung, erstmal egal, ob auf Papier, digital, wünschenswert digital, aber eine Ausführung jeder Version eines Dokumentes, einer Arbeitsanweisung, einer SOP zum Beispiel.
Jawohl, Herr GXPler.
Mindestens eine.
Jawohl, Herr GXPler.
Sorry, da bin ich jetzt gerade kleinlich.
Nee, vollkommen korrekt. Gut, dass das anhält. Genauso muss es sein. Und wenn es im Papierarchiv liegt, kannst du, wie es bei uns passiert ist, schon einmal mit 2x1,5 Stunden suchen. Wir haben sie gefunden, aber ja, wir haben gesucht. Auditor hat ein bisschen
da blöd gegrinst. Da brauchen wir aber einen ordentlichen Archivindex.
Das ist halt noch Papier gewesen. Ja.
Ah ja, auch
in
einem
digitalen QMS gehst du halt einfach ins QMS rein, blätterst die Version zurück und sagst, welche willst du denn sehen, such dir eine aus, ja. Da ist sie. Aber das geht halt, selbst diese, ich sag jetzt mal früher oder was bei vielen Kunden noch gibt, so dieser QMQS-Ordner mit Old, wo dann einfach alles drin liegt, da suchst du dich auch dammig und da verlierst du auch die Kontrolle drüber, wenn du das nachher einfach nur noch reinschmeißt. Das crasht irgendwann auch.
Ja, ich traue mich ja kaum zu wiederholen, aber da brauchst du halt eine digitale Lösung. Wobei, auch da muss man ein bisschen aufpassen, weil da habe ich gemerkt, ich meine, GXP oder gerade GLP ist da halt ein bisschen Dinosaurier und bewegt sich nur sehr langsam voran. Und ich meine, GLP kürzen nicht umsonst viele Leute mit gigantischen Ladungen an Papier, anstatt gute Laborpraxis an. Muss man ein bisschen gucken, weil da wird oft auch sehr genau hingeguckt, wie diese Versionen gespeichert werden. Weil es gibt Dokumentmanagementsysteme, die bauen dir das Dokument, wenn du die alte Version anforderst, erst zusammen, wie es damals war, in dem Moment, wo du es sehen willst. Und es gibt welche, die erzeugen die Version, die du auch einzeln archivieren kannst.
Ja.
Und da habe ich in der Vergangenheit gesehen, gibt es da, je nachdem, wie das zusammengebaut wird und wie das gespeichert wird, ob tatsächlich die Version vorgehalten wird oder nur diese Information zur Version, da macht der ein oder andere GXP-Auditor, kann dir da auch ein bisschen, oder die Behörde auch ein bisschen mit reinquatschen. Ja. Also da muss man wirklich aufpassen. Ich meine, ist wieder das Thema Backup-Archivierung. Was ist richtig Archivierung und wie kriege ich es veränderungsfrei archiviert als eigene Ausführung dieser Version? Ja. Das ist wichtig, auch beim Elektronischen.
Ja.
Und da brauche ich eigentlich halt eine ordentliche Dokumentenlenkung. Ja. Aber das ist eher ein technisches Problem.
Was mir noch wichtig ist, abschließend zu dem Thema, weil wir müssen auch zum Ende kommen, was mir noch wichtig ist an dieser Stelle ist, nicht jede Anweisung, nicht jedes Protokoll, nicht jede Vorlage, nicht jedes Template muss von der Geschäftsleitung freigegeben werden und erst recht muss nicht zwingend erforderlich unter in jedem Freigabeprozess, ich bin jetzt immer noch bei Papierfreigabeprozess mit Word und Excel, eine feuchte Tinte drunter. Schafft für euch Regeln, wie ihr das freigeben wollt, wie euer Freigabe-Workflow im Unternehmen ist. Rückverfolgbar, lückenlos, aber schafft Regeln. Überlegt euch, wann wirklich eine Unterschrift als Unterschrift rein muss, wann vielleicht eine digitale Signatur reicht, wie ihr mit digitalen Signaturen bei euch im Unternehmen umgehen wollt. Es muss nicht immer auch die DocuWare-Lösung für jeden Mitarbeiter sein, für x Dollars. Es gibt andere Optionen. Überlegt euch, was ihr im Unternehmen akzeptiert. Die Wichtigkeit an dieser ganzen Sache ist, ihr müsst sicherstellen, dass der das gezeichnet hat, ich nenne es jetzt einfach mal gezeichnet oder signiert hat, auch der war, der es gemacht hat und es unter dem seiner Verantwortung lag. Ich sehe in ganz, ganz vielen Unternehmen inzwischen diese schlacksige Sachen, dass irgendwelche Unterschriften als JPEG auf dem Server liegen und wenn der Mitarbeiter dann zu mir sagt, warte, Moment, ich lass mal kurz den Geschäftsführer unterschreiben und macht das JPEG auf und zieht es ins Dokument rein, das ist vollkommen am Ziel vorbei. Das hilft keinem und das bringt keinen. Macht eine saubere Lösung, wie ihr das macht. Das muss echt nicht ausdrucken und unterschreiben mit einem blauen Kuli, einem Tintenroller, der Dokumenten echt ist, sein. Ihr müsst aber eine Regelung im Unternehmen finden, die fast funktioniert. Und es gibt Lösungen, die das eben weder die Unterschrift fordern, noch ein JPEG auf dem Public-Server sinnvoll sind. Es gibt Lösungen. Macht euch da bitte Gedanken. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. Sehr gerne. Wir helfen.
Ganz, ganz wichtig, möchte ich auch nochmal unterstreichen, wirklich überlegen, welches Level einer Signatur oder elektronischen Signatur brauche ich. Brauche ich einfach fortgeschritten oder qualifiziert?
Ja.
Weil Qualifizierte kosten auch Geld, je nach Anbieter. Und ich muss mir wirklich überlegen, wofür brauche ich das? Und mein Tipp ist da immer so ein bisschen zu gucken, ist das jetzt interne Dokumentation, nur im Unternehmen? Oder ist das etwas, was nach außen geht? Und damit kann man relativ schnell klassifizieren, weil bei intern bin ich relativ frei. Da reicht es ja auch tatsächlich, wenn ich ein Mitarbeiter-Mail mit Passwort habe für die meisten Sachen. Wenn ich sage, ich muss gelesene Dokumente bestätigen oder einen Account, den ich habe im Dokumentemanagementsystem. Darüber ist das ja alles nachweisbar. Ja. Und das reicht ja in vielen Fällen auch. Also da wirklich gucken, was ist eine angemessene E-Signatur. Und es ist völlig normal, einen Mix aus verschiedenen, sage ich mal, Signaturen zu haben. Aus ganz simplen und aus höher qualifizierten für die Verträge, die ich immer zum Beispiel nach außen brauche. Und selbst also bei Verträgen ist das Ding. Selbst da gucken, wo brauche ich wirklich eine... Wir sagen in GXP immer so schön, es gibt das Wet Signature und es gibt das Wet Signature analog digital. Wo steht auch, wo ich eine Wet Signature brauche? Und wenn du auch da mal, das ist wie bei der ISO, wo du gesagt hast, nach dokumentierter Information gucken, guck, wo steht wirklich, brauche ich das? Weil bei GLP brauche ich das und an ganz wenigen Stellen ist es wirklich gefordert. Und in anderen GXP-Bereichen ist es ähnlich. Also ich muss wirklich gucken, wo ist es denn Pflicht?
Ja, also das
ist. Und das ist weniger, als man denkt. Man hat mehr Freiheiten, als man glaubt teilweise.
Ja, und wie gesagt, ich hab das auch schon, um das mal da nochmal einen richtigen Teaser reinzudrücken und nochmal richtig Wasser, richtig nochmal eine Wunde reinzudrücken. Wir haben das durchaus schon gelöst mit einer internen Regelung im Unternehmen, dass wir gesagt haben, Mitarbeiter haben Kürzel, der Mitarbeiter hat das Kürzel zu nehmen. Wir haben interne kleine Stempel im PDF-Format gemacht und haben gesagt, die Kürzel dürfen benutzt werden. Jeder, der gegen die Kürzelrichtlinie verstößt und setzt fremd falsche Kürzel rein, fristlose Kündigung, das heißt, da kannst du einfach ein Maßregel-Ding dahinter machen, das funktioniert. Und es ist noch wesentlich besser und wesentlich transparenter, wie zu sagen, wir legen uns einfach JPEGs in die Ecke mit irgendeinem Kritzel. Das ist wirklich bewertet, die Wertigkeit und was ihr wirklich im Unternehmen braucht, um die Freigabe für genau die dokumentierte Information, die haben die ihr jetzt habt. Und da ist, wie der Michael schon gesagt hat, da ist vieles drinne und vieles intern regelbar. Ich kann euch empfehlen, ich habe einen Folgetermin, guckt euch oder hört euch zum Thema dokumentierte Informationen. Wir hatten die Folge 12, da haben wir über Freigaben nochmal ausführlich gesprochen. Wir haben in der Folge 6 ausführlich das Thema Backup Restore und Archivierung besprochen und wir haben in Folge 7 auch nochmal über Dokumentenlängung gesprochen. 4 und 6 sind schon ein paar Tage her, aber hier, wir reden über die 9001, wir reden über die 2015er Version, die war zu dem Zeitpunkt auch schon aktuell. Unser Mindset war zu dem Zeitpunkt auch schon das gleiche, wie es aktuell ist. Von daher könnt ihr da gerne nochmal reinlesen. Ansonsten. Das
meiste wird voraussichtlich auch für die nächste Version der 9001
wird wahrscheinlich für die, bestehen
bleiben. Ich wollte es gerade sagen, es geht für die nächste,
für alle, die sich
gesehen, es ändert sich nicht so viel.
Ich bin jetzt mal groß. Für alle die sich jetzt den Podcast im Jahr 2030 anhören, hört euch die Folgen an, sie sind noch aktuell. Sollte es nicht so sein, werden wir diese Folge nochmal nachbearbeiten. In dem Sinne, Michael, ich muss echt auf die Tube drücken. Gut. Die nächsten zwei sitzen im Wartebereich schon wieder drin.
Genau, dann springen
wir mal durch. Jetzt. Wir haben eine Stunde gebraucht.
Ja. Genau, dann würde ich sagen, haken wir mal 7.5 ab, weil ausführlich genug in den anderen Folgen besprochen. Klar, wir haben uns wieder auf ein paar Themen natürlich versteift, aber ich denke, der Grundtonus, den wir anbringen wollten, ist durchgekommen, dass wir gesagt haben, wie immer das Ganze mit Sinn und Verstand machen, überlegen, welches Ausmaß ist sinnvoll und wie kriege ich das, dass die Leute einfach interessiert bleiben und dort mitmachen hin. Und das ist das Wichtige.
In dem Sinne, vielen lieben Dank an alle, die zugehört haben. Wir hoffen, wir werden jetzt wieder regelmäßiger, wir geloben Besserung. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Grüße aus Wetzlar. Macht's gut.
Bis bald. Tschüss.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, besucht uns gerne unter www.qm-talk.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.